Ja, wir haben in der letzten Zeit uns die verschiedenen Namen Gottes angesehen, die sein Wesen und seinen Charakter beschreiben. Wir haben angesehen, was es bedeutet, dass Jesus Jesus ist, dass er der Jeshua ist. Jeshua bedeutet Retter, Befreier, Erlöser, wie wir das oben auch sehen können hier. Oder was es bedeutet, dass er Sohn des Höchsten und zugleich Menschensohn ist. Gott, der Mensch wurde und uns in die Beziehung zu Gott führt, uns erlöst hat. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, dass Jesus der Friedefürst ist. Und wie er mit seinem Frieden in die Situation unseres Lebens kommt und trotz der Umstände, trotz der Stürme, ein göttlicher Friede unsere Herzen und unsere Sinne in Christus bewahrt. Wir haben darüber gesprochen, was es heißt, dass Jesus Löwe und Lamm zugleich ist. Immanuel, der Gott, der mit uns ist. Heute möchte ich mit euch zusammen einen weiteren Namen Gottes anschauen, der auch die Jahreslosung für dieses Jahr bedeutet. Der Name El Roi. Es ist aufgeschrieben in 1. Mose 16, Vers 13. Da offenbart sich Gott, der Hagar, als der Gott, der mich sieht. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Wir haben einen Gott, der Augen hat. Wir haben einen Gott, dessen Blick auf uns gerichtet ist, der uns im Blick hat. Das ist doch wunderbar. Unser Gott ist nicht blind. Er übersieht uns nicht. Er blickt uns an. Er sieht uns an. Und in dem Ansehen gibt er auch uns Ansehen. Versteht ihr, was ich meine? Gott sieht dich. Gott versteht dich und mich. Wenn du so dran denkst, Gott sieht mich. Was löst das in dir aus? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder so wie bei Adam und Eva, die sich vor Gott verstecken wollten. Aber Gott sah sie, Gott ist ihnen nachgegangen, Gott hat sie aufgespürt, hat sie aufgesucht, hat gesagt, Adam, wo bist du? Und Adam sagt, ich habe mich versteckt, weil ich mich schäme, ich habe mich versteckt, weil ich Angst hatte, Angst vor Strafe. Und als Gott dann das Gespräch mit Adam und Eva beginnt, dann sind beide dabei, anderen Menschen die Schuld zuzuweisen für die Misere, in der sie sich befunden haben. Wenn du hörst, dass Gott dich sieht, löst es in dir Angst, Scham, den Wunsch, sich zu verstecken aus? Oder aber bist du so wie David, der in Psalm 139 sagt, Gott, du siehst mich, du kennst mich durch und durch, ob ich sitze oder stehe oder liege oder gehe, du siehst mich, du kennst mich. Diese Erkenntnis ist so herrlich, sie ist so wunderbar, als dass ich es begreifen könnte. Du hast mich geformt in dem Mutterschoß meiner Mutter. Du hast mich gewollt. Wohin sollte ich fliehen vor dir? Nehme ich Flügel der Morgenröte und flöge an das äußerste Meer. Auch da bist du. Und wenn ich mich verstecken wollte im Dunkeln der Finsternis, ja, dann ist auch das Dunkel so wie das hellste Licht für dich. Ich kann mich gar nicht vor dir verstecken, aber das ist auch gut so. Es ist gut zu wissen, dass Gott da ist, dass Gott mich sieht. Das ist so wunderbar. Das war David. Amen. So, wo bist du? So wie Adam und Eva, die sich verstecken? Oder bist du wie David, der sagt, es ist so gut, dass Gott mich sieht und versteht. Wir haben in Jesus Christus einen Hohepriester, das lesen wir in Hebräer 4, Vers 15 und 16, der uns sieht, der uns versteht, der in diese Welt gekommen ist und alles Leid dieser Welt selbst am eigenen Leibe erlitten hat und uns versteht. Er weiß, was los ist in dieser Welt. Er hat das alles, was wir manchmal durchleiden, in Höchstform, in schlimmster Form selber durchlitten. Und er ist ein Hohepriester, der uns versteht. Und dann steht da geschrieben, dass er für uns eintritt vor Gott. Jesus selbst betet für dich und für mich. Er tritt für uns ein mit Verständnis, dass wir schwach sind und dass wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Das ist der Gott, den wir dienen und den wir anbeten. Amen. Also, Gott sieht dich und das ist gut so. Gott sieht mich und das ist gut so. Es soll uns Mut machen, dass Gott uns sieht. Amen. Halleluja. Ich möchte mit euch in die Geschichte von der Hagar einsteigen und einfach mal nachempfinden, wie es ihr gegangen ist, als sie dann Gott als den kennengelernt hat, der sie sieht. Sie war nämlich auf der Flucht. Und wenn du auf der Flucht bist, dann willst du nicht gesehen werden. Dann willst du am liebsten unsichtbar sein. Aber Gott hat sie gesehen. Und Gott hat sie da abgeholt, wo sie ist. Erst einmal zur Vorgeschichte. Abraham, der Vater des Glaubens, der Vater der Völker, insbesondere des Volkes Israel, hat von Gott eine Zusage bekommen. Gott sprach zu ihm und sagte: Abraham, ich will aus dir ein großes Volk machen. Und du sollst zusammen mit deiner Frau und allen, die zu dir gehören, ausziehen in ein neues, für dich unbekanntes Land. Ich werde dich führen und leiten. Und ich werde dich mehren und dich segnen. Und in deinem Segen werden auch andere durch dich gesegnet werden. Ich will dich so mehren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Das ist die Zusage. Und Abraham und Sarah, sie ziehen los, hatten aber bis dahin noch keine Kinder, noch keine Nachkommen. Und dann kam eine Hungersnot in dem Land, wo sie waren, und sie sind nach Ägypten gegangen, um da die Zeit zu überbrücken, zu überstehen. In Ägypten entstand ein Konflikt, weil Abraham nämlich nicht gesagt hat, dass Sarah seine hübsche Frau ist, sondern er hat sie als seine Schwester ausgegeben. Und fast wäre es passiert, dass der Pharao die Sarai zu sich genommen hätte. Dann ist aber Gott eingeschritten und hat gesagt: Stopp, sie ist verheiratet, sie gehört den Abraham. Und der Pharao so: Habe ich nicht gewusst. Und dann geht der Pharao zu Abraham und sagt: Warum hast du mir das verschwiegen? Abraham sagt: Ich hatte Angst, dass du mich umbringst, um sie zu kriegen. Und Pharao sagt: Du musst dieses Land verlassen. Aber ich lasse dich nicht mit leeren Händen ziehen. Und der Pharao gibt ihm Kamele, Esel und Schafe und Versorgung und auch Sklaven und Sklavinnen dazu. Und eine davon muss die Hagar gewesen sein. Und so ziehen Abraham und Sarai mit Hagar und anderen Sklaven und Sklavinnen und mit allem, was sie hatten, weiter in ein Land, in das Gott sie geführt hat. Es vergeht Zeit. Es vergingen etwa 10 Jahre und immer noch kein Kind in Aussicht. Abraham war schon 86 und Sarai war etwa 77. Das ist kein Alter, um noch Kinder zu kriegen. Und dazu war es auch noch so, dass Sarai unfruchtbar war, also gar keine Kinder kriegen konnte. Aber Gott hat gesprochen und gesagt, sie werden Nachkommen haben, so viele wie Sand am Meer und Sterne am Himmel. Also irgendwie ist da so ein Konflikt. Ne? Gott hat geredet und sie sind schon sicher, dass Gott geredet hat, aber irgendwie ist alles unmöglich. So, und in diese Situation hinein überlegt sich die gute Sarai, gibt's da nicht irgendwie eine andere Möglichkeit? Können wir nicht irgendwie nachhelfen? Ne? Und sie überlegt sich, naja, es gibt ja die Möglichkeit, durch die Sklavin, durch Hagar, ein Kind zu bekommen. Und da es eine Sklavin ist, die ihr gehört, wird auch das Kind ihr gehören. Und um das alles richtig zu machen, nach der damaligen Zeit und den Gesetzen und Geboten hat sie dann die Hagar dem Abraham als Nebenfrau gegeben. Ne? Also alles in Ordnung. So, nach den alttestamentlichen Sitten und Geboten. Und Abraham ist einverstanden. Er denkt sich, happy wife, happy life. Ne? Wenn Sarai das sagt, ne, ich will da nicht im Wege stehen. Versteht ihr, was ich meine? Also, sie bekommt einen Sohn, die Hagar. Beziehungsweise sie wird schwanger erst einmal. So. Und dann geht's los zwischen Sarai und Hagar. Zwischen den zwei Frauen entsteht ein Konflikt. Die Sklavin Hagar wird stolz und sagt, naja, ich habe etwas, was du nicht hast. Ich kann was, was du nicht kannst. Ich habe schließlich das Baby von Abraham im Bauch und nicht du. Und sie wird langsam, richtig, rebellisch und frech und lässt die Sarah das spüren, so, dass sie unfruchtbar ist und dass sie ja keine Kinder kriegen kann. Und sie aber, die Hagar, ist fruchtbar und trägt schon das Baby im Bauch. Und es eskaliert richtig. Es eskaliert so, dass Sarai ihres Lebens nicht mehr froh ist. Und sie geht zu Abraham und sagt, Abraham, so geht's nicht weiter. Und Abraham sagt, ja, ist deine Sklavin, mach was du willst, ne? Der macht sich's leicht. Und Sarai entscheidet, gut, ich muss härtere Seiten aufziehen. Sarai wird streng, sie wird hart und die Hagar kriegt's richtig zu spüren. Und die Hagar hat's satt. Sie will keine Chefin mehr haben. Sie will keine Herrin mehr haben. Sie will das Leben selbst in die Hand nehmen und sie will ihr Glück selber versuchen. Sie macht sich einen Plan und sie flieht in einer Nacht- und Nebelaktion. Sie flieht in die Wüste. Sie riskiert alles. Sie hat den einen Wunsch, endlich frei zu sein. Ich weiß nicht, seit wie vielen Generationen sie und ihre Eltern und Vorfahren schon Sklaven waren in Ägypten und jetzt sind sie bei Abraham und Sarah und wieder Sklave und dann normalerweise wird das Kind auch Sklave, beziehungsweise die Herrin, die Chefin nimmt ihr das Kind weg und sie sagt so, ich will endlich frei sein und macht sich auf den Weg und schlägt die Flucht ein. Und manchmal kann es auch so sein in unserem Leben. Zwei Dinge. Einmal, dass uns die Geduld ausgeht, so wie Abraham und Sarah, und wir denken, ja, da muss doch irgendwie ein Weg sein. Und wir haben nicht mehr die Kraft, auf Gottes Zusage zu warten, sondern überlegen uns Plan B und helfen selber nach. Laufen dann weg aus der Schule Gottes. Gott will uns vielleicht Geduld lehren. Gott will uns das Vertrauen auf den Herrn lehren. Gott will an unserem Charakter arbeiten. Aber wir sagen, nein, das geht nicht, das geht so nicht weiter. Ich muss nachhelfen. Da gibt's doch irgendeinen Trick. Da muss es doch irgendeine andere Möglichkeit noch geben. Und wir produzieren einen Ismael. Wir nehmen etwas selbst in die Hand und etwas aus dem Fleisch heraus, aus menschlichen Willen. Wir finden irgendeine Lösung, spüren dabei durchaus, naja, irgendwie, das ist nicht das, was Gott gesagt hat, aber ich mach das jetzt einfach. So ging's Abraham und Sarai. Und bei Hagar war es auch wieder so, ne? Sie spürt so, ich kann nicht mehr bei meiner Chefin bleiben. Ich muss abhauen. Das ist nicht auszuhalten. Das geht einfach so nicht weiter. Manche verlassen die schwierige Situation in ihrer Ehe oder Familie und sagen, das geht so nicht weiter. Und haben vielleicht aber noch nicht den Herrn um seine Hilfe gebeten, haben sich vielleicht noch nicht selber vor Gott gedemütigt und sagen, Gott, vielleicht liegt es auch an mir. Ich weiß, es gibt manchmal Situationen, wo es wirklich nicht weitergeht, wo missbräuchliche Situationen sind. Aber es gibt auch die Gefahr und die Tendenz, irgendwie aus einer schwierigen Situation wegzulaufen. Aus der Ehe, aus der Familie wegzulaufen. Statt Gott zu bitten, dass Gott einem hilft, Licht in die Situation reinzubringen, mit der Liebe Gottes alles zum Besten zu wenden. Es ist so gut, dass wir, so wichtig, dass wir nicht einfach nur die Flucht ergreifen, sondern dass wir in dieser Situation zu Gott kommen. Manche verlassen Gemeinde, weil irgendwie jemand einen übersehen hat oder die Anerkennung gefehlt hat oder eine Enttäuschung sich breit gemacht hat oder irgendwie eine Verletzung entstanden ist. Auch da ist es wichtig, die Familie Gottes nicht voreilig irgendwie zu verlassen, sondern zu suchen, ob da nicht ein Weg der Vergebung, der Versöhnung möglich ist. Ob Gott durch die Situation nicht an seinem eigenen Herzen auch arbeiten möchte. Manchmal kann es der Arbeitsplatz sein. So, der Chef ist blöd, das, was hier passiert, die Mitarbeiter, hier ist irgendwie Mobbing, was auch immer. Es ist manchmal der leichteste Weg, einfach abzuhauen, aber oft ist es nicht der göttliche Weg. Oft ist es so, dass Gott möchte, dass du in diese Situation anfängst, für deinen Chef, für deine Kollegen zu beten, sie zu segnen und Licht und Liebe Gottes da hineinzubringen. Und erst wenn Gott sagt, es geht weiter, ich führe dich hier raus, dann ist es auch in Ordnung. Aber nicht die Umstände sollen unser Leben bestimmen und wir ergreifen die Flucht, sondern Gott soll sagen, wann wir bleiben und wann wir gehen sollen. Amen. Und so gibt es ganz unterschiedliche Situationen unseres Lebens, wo uns das so erscheint, dass der einzige Weg, den es da noch gibt, ist, die Flucht zu ergreifen. Aber wir sollten Gott fragen, Gott, was sagst du dazu? Was ist dein Wille? Was möchtest du? Die gute Nachricht ist, Gott gibt keinen auf. Gott hat auch die Hagar nicht aufgegeben. Und so spürt Gott der Hagar nach. Wir schauen uns die Geschichte in der Bibel an. Gott offenbart sich ihr als der Gott, der sie sieht. Hagar sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist das Ergebnis. Aber lass uns mal diesen Weg mitgehen. 1. Mose 16, wir lesen ab Vers 7. Die Vorgeschichte habe ich ja erzählt. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Das war die Wüste zwischen Israel und Ägypten. Also sie ist auf dem Weg nach Ägypten. Und der Engel findet sie dort auf und fragt sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Erwischt. Ein Engel Gottes kommt und findet mich auf und hier geht ein Gespräch los. Und die Hagar antwortet und sagt, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai. Gott findet sie, Gott bietet ihr ein Gespräch an, Gott begegnet ihr da, wo sie ist. Gott hört auch zu, er fragt sie und ein Gespräch entsteht. So ist Gott. So wie wir in schwierigen Situationen sind, Gott will mit uns ins Gespräch kommen. Was denkst du? Was ist dein Herz? Wo drückt der Schuh? Und also Gott will mit uns ein Gespräch. Er will nicht einfach nur kommen und sagen, hier, pass auf, nichts wie zurück, fertig. So, Gott sagt, was ist los? Wohin willst du? Und ja, also ne, Gott sucht Hagar auf. Ähnlich wie das bei Adam und Eva war. Ne? Gott sucht sie auf und sagt, was ist los, was ist passiert? Gott sucht das Gespräch. Ähnlich wie bei Mose in der Wüste, ne? Als er geflohen ist und gar nichts mehr wollte. Gott begegnet ihm, Gott beruft ihn und Gott sagt, ich habe mit dir noch was vor. Du sollst der Befreier Israels sein. Ähnlich wie es bei Jona war, der auf der Flucht war und Gott begegnet ihm im Bauch des Walfisches und sagt, hey, ich habe was vor mit dir. Es gibt einen Auftrag zu erledigen. Ähnlich wie es war bei Petrus, als er Jesus verleugnet hat und mit ihm zusammen auch all die anderen Jünger. Da hat Jesus schon im Vorfeld zu ihm gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann dich bekehrt hast, zurückgekehrt ist, ja, dann habe ich noch einen Auftrag für dich. Dann gehe und stärke die anderen Brüder. Amen. Also Gott sucht uns auf, da wo wir sind. Er begegnet uns in unserer Not. So, und dann geht's weiter. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich unter. Wow. Das ist nicht das, was sie hören wollte. Aber das war das Beste für sie. Sie sollte sich demütigen. Sie sollte sich ihrer Chefin unterordnen. Sie soll zurückgehen. Es gibt einen Auftrag. Es gibt eine Bestimmung und einen Ort, wo sie sein soll. Nämlich da, wo sie eigentlich nicht sein möchte. Aber Gott sagt, geh zurück. Ich gehe auch mit dir dorthin. Und so gibt es manchmal auch Situationen in unserem Leben, dass Gott sagt, geh zurück, auch an den Ort, wo du am liebsten weglaufen möchtest. Ich möchte mit dir in dieser Situation sein und mit dir und an dir arbeiten und durch dich wirken in dieser Situation. Und dann fängt Gott an, weiter zu reden. Ne? Also Hagar reagiert gar nicht. Sie war wie erstarrt. So stelle ich mir das vor. Sie hört das, aber sie schweigt. Und Gott redet weiter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Ähnlich wie bei Abraham. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Was übersetzt bedeutet, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Gott bringt seine Perspektive rein und sagt, es gibt eine Bestimmung für den Jungen, der geboren werden soll. Ich höre dein Schreien. Ich gehe mit dir. Ich sehe dich. Du hast gelitten. Ich weiß. Aber lauf nicht einfach weg. Und sie schweigt. Und Gott redet weiter. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Hier kommt das, worauf sie gewartet hat. Dein Sohn wird frei sein wie ein wildes Tier. Du wirst nicht Sklavin bleiben und in diesem Sklavenstand deinen Sohn hineingebären und so weiter, sondern ich habe mit dem Ismael was vor. Ein wildes Tier ist frei. Ne? Vielleicht haben wir das so ein bisschen anders gelesen oft. So wildes Tier, so unkontrolliert. So. Aber es ist so, Gott hat mit dem Ismael was vor. Und Gott sagt, dein Sohn wird ein Freier sein. Ich habe eine Perspektive, eine Zukunft für ihn. Und jetzt kommt die Wende. Ein U-Turn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem Herrn begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Und mit dieser Offenbarung Gottes, dass Gott sie sieht, dass Gott sie versteht, dass Gott gute Gedanken über sie und ihren Nachkommen hat. Gedanken der Zukunft und Hoffnung. So wie es in der Bibel auch steht. Und sie fasst Mut. Sie kehrt um. Sie geht zurück. Es könnte sein, dass alles nur noch schlimmer wird, weil wenn eine Sklavin entlaufen ist, dann gibt es Strafe. Aber sie sagt nein. Gott geht jetzt mit mir und ich werde mit ihr, mit Gott durch dick und dünn gehen. Egal was es ist, Gott hat was noch was vor mit mir und mit meinem Nachkommen. Es wird die Zeit kommen, dass ich eine Freie sein werde und dass meine Nachkommen als Befreite leben werden. Gott hat eine Bestimmung auch für meinen Sohn. Amen. Gott hat eine Verheißung. Gott hat eine Zusage für mich. Und deswegen gehe ich zurück zu meiner Chefin und ich ordne mich unter und ich mache das jetzt. Und sie tut es, sie geht zurück, sie gebiert ihren Sohn Ismael und weitere 14 Jahre vergehen, also schon 24 Jahre, seitdem Abraham und Sarai diese Verheißung von Gott bekommen haben, dass viele Nachkommen haben werden. Und plötzlich kommt Gott wieder und sagt, hey, ich meine immer noch Plan A. Sarai wird schwanger werden und einen Sohn gebären mit 90 Jahren. Und das ist passiert. Und die Sarai ist schwanger geworden von Abraham, der 99 war. Und als Isaak geboren wurde, war er schon 100 Jahre jung. Und der verheißene Isaak ist gekommen. Und manchmal ist es so, dass es Zeit braucht, dass wir Geduld brauchen und dass Gott an unseren Herzen arbeiten möchte. Und es ist so wichtig, dass wir nicht aus der Schule Gottes laufen. Es ist so wichtig, dass wir da bleiben, wo Gott uns haben möchte. Amen. Und was passiert mit der Hagar? Hagar wird tatsächlich in die Freiheit entlassen. An einem Zeitpunkt, wo sie es, glaube ich, gar nicht mehr wollte. Wo sie sich damit arrangiert hat, dass sie Sklavin ist und wo es ihr auch schon ganz gut ging bei ihrer Chefin. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, von Gott her, dass sie in die Freiheit entlassen wurde. Und Abraham hat ihr noch Proviant mitgegeben, Wasser für die Reise und hat sie losgeschickt in unbekanntes Land. Und es war nicht ohne Schwierigkeiten, wenn wir die Geschichte weiterlesen. Aber Gott war mit ihr. Und Gott hat sie geführt und geleitet und ein großes Volk ist aus Ismael auch entstanden. Amen. Und Gott hat Ismael gesegnet. Ja, immer noch gibt es einen Konflikt zwischen dem Volk Israel und dem Volk Ismael, zwischen Juden und Arabern. Aber Gott liebt beide Nationen und rettet. Und in Jesus Christus sind wir alle Söhne der Verheißung. Amen. Ich möchte uns einladen, dass wir nochmal so dieses Lied zusammen singen. Du bist der Gott, der mich sieht, ja? Und dass wir miteinander beten und sagen, Gott, ich will nicht weglaufen aus deiner Schule, aus der Charakterschule. Ich will an dem Ort sein, wo du mich haben willst. Egal, wo ich mich gerade drin befinde, egal, wo ich vielleicht Ablehnung erlebt habe, egal vielleicht, was ich falsch gemacht habe und wo ich ein Ismael produziert habe, Plan B eingeschlagen habe. Du verstehst, du holst mich zurück, du siehst mich, du hörst und ich will mich demütigen und ich will deinen Plan und Willen für mein Leben folgen und ich will dir vertrauen. Amen. Und das Zweite, ich möchte uns ermutigen, dass wir als Kinder Gottes auch Menschen mit den Augen Gottes sehen. Dass wir Menschen sehen, bemerken, die auf der Flucht sind, die in Not sind, die Konflikte haben und dass wir sie mit den Augen Gottes sehen. Und dass wir sie aufspüren und zurückholen in die Herde Gottes. Dass wir ihnen Mut machen, dass wir ihnen die Perspektive Gottes aufzeigen, dass wir sie segnen, dass wir sie lieben. Amen. Und ja, letztlich möchte ich uns ermutigen, dass wir in die Augen Jesu schauen. Dass wir uns nicht verstecken vor Gott und dass es uns nicht Angst macht, dass Gott uns sieht, sondern dass wir ins Licht kommen. Dass wir sagen, Gott, ich will in dein Angesicht sehen. Wie Hagar, sie hat gesagt, ich habe in das Angesicht dessen gesehen, der mich gesehen hat. So übersetzt es eine andere Bibelübersetzung. Und als sie in das Angesicht Gottes gesehen hat und gesehen hat, wie Gott sie sieht, nämlich mit Augen der Liebe, dann war ihr Herz verändert und sie bekam die Kraft für den Weg, den Gott für sie hatte und für die Bestimmung ihres Lebens. Amen. Lasst uns miteinander aufstehen.